Wir sind stehen geblieben bei Kaleb in 4. Mose 14. Sie waren entsetzt über die Haltung der 10 Fürsten aus den anderen Stämmen, Josua und Kaleb, und sie sagen, das Land ist sehr, sehr gut. 14, Vers 8. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben, ein Land, das von Milch und Honig fließt. Nochmals die Überzeugung, natürlich von uns aus können wir das Land nicht erobern. Es ist alles vom Herrn abhängig. Da sieht man diese Gesinnung von Kaleb und auch von Josua. Sie vertrauen nicht auf sich selber, obwohl sie anerkannte Fürsten im Volk Gottes sind. Nein. Sie gehen aus von der Hilfe des Herrn, und nur wenn der Herr wirklich will, dann gibt er aber auch Gelingen. Und nochmals betonen sie die Qualität des Landes. Es ist genau so, wie Gott Mose gesagt hat. Ein Land, das von Milch und Honig fließt. Nächster Punkt, Vers 9. Nur empört euch nicht gegen den Herrn. Also beide warnen vor irgendeiner Rebellion gegen Gott. Für sie ist die Autorität Gottes so klar und verbindlich, und sie ermahnen die anderen, sich da eben nicht aufzulehnen. Und fürchtet ja nicht das Volk des Landes, denn unser Brot werden sie sein. Also wieder wird Mut gemacht. Von diesen Feinden braucht man keine Angst zu haben. Und nicht wahr? Schön, wie dann Josua das erfährt, wie Gott ihm in Josua 1 nochmals deutlich darauf hinweist, keine Furcht zu haben, nicht zu erschrecken. Aber das war ihre eigene Haltung. Vor diesen Kanaanitern soll man sich nicht fürchten. Und das war eben auch die Haltung von Kaleb. Und dann heißt es weiter, ihr Schirm ist von ihnen gewichen. Wörtlich ihr Schatten. Das heißt, der Schutz Gottes war über den Kanaanitern. Aber der Punkt kam, dass die Gnadenzeit ablief, und damit ging dieser Schutz Gottes über diesen heidnischen Völkern weg. Ein ganz wichtiger Gedanke, dass eben, können wir aufschlagen, Apostelgeschichte 13, dass auch die heidnischen Völker, obwohl weit von Gott entfernt, stehen sie trotzdem unter einem Segen Gottes. Das sagt der Apostel Paulus in seiner Rede in Lystra, und er erklärt, in Vers 15, Männer, warum tut ihr dieses? Sie wurden göttlich verehrt. Auch wir sind Menschen von gleichen Empfindungen wie ihr und verkündigen euch, dass ihr euch von diesen nichtigen Götzen bekehren sollt zu dem lebendigen Gott, welcher den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was in ihnen ist, der in den vergangenen Geschlechtern alle Nationen in ihren eigenen Wegen gehen ließ. Wiewohl er sich doch nicht unbezeugt gelassen hat, indem er Gutes tat und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gab, eure Herzen mit Speise und Fröhlichkeit erfüllend. Als sie dies sagten, stillten sie kaum die Volksmenge, dass sie ihnen nicht opferten. Also hier sagt der Apostel Paulus ganz klar, dass Gott zwar die Völker der Welt nach der Sintflut und nach der Sprachenverwirrung in Babel ließ er ihre eigenen Wege gehen. Und so haben sie weltweit ihre eigenen Religionen aufgebaut. Die Stammesreligionen, die animistischen, und später daraus heraus Hinduismus und noch später Buddhismus, Taoismus und so weiter. Aber Gott hat sich diesen Völkern nicht unbezeugt gelassen. Er hat ihnen Gutes getan, auch auf diesem gottfernen Weg des Götzendienstes. Und Paulus sagt, er hat ihnen Gutes getan. Und vom Himmel her Regen und fruchtbare Zeiten gegeben. Und noch mehr, ihre Herzen mit Speise und Fröhlichkeit erfüllt. Es gibt eine Fröhlichkeit, die Gott gibt, auch den Heidenvölkern, die weit weg sind von Gott. Und darum, manchmal, wenn man mit Leuten spricht und die sagen, ja, ich brauche das nicht, das mit Jesus und Evangelium, mir geht es gut. Wie bitte? Ich habe kein Wort davon gesagt, wenn sie sich bekehren, dann geht es ihnen nachher gut. Nein, es könnte sein, dass es einem nachher noch schlechter geht. Es geht gar nicht darum, es geht ja darum, dass man gerettet wird. Und das Argument, mir geht es gut, darum brauche ich das Evangelium nicht, ist ja unerhört. Warum geht es ihnen gut? Weil Gott eben das tut, auch in Bezug auf gottferne Menschen, dass er ihnen eben ihre Herzen mit Speise und Fröhlichkeit erfüllt. Und so gibt es eine natürliche Fröhlichkeit. Das ist besonders auffällig, gerade in ärmeren Ländern. Also in Thailand, diese natürliche Fröhlichkeit, die man bei so vielen Menschen, die mittellos leben, erfährt, oder eben auch in anderen Nationen, und dann kommt man wieder zurück in die Schweiz. Unglaublich manchmal. Montagmorgen. Die Gesichter. Was ist mit denen los? Ja? Aber eben, Gott kann diese Fröhlichkeit geben. Und wenn jemand sagt, ja, mir geht es gut, ich brauche das nicht. Ja, erst recht, aus Dankbarkeit diesem Gott gegenüber, der ihnen schon so viel Gutes getan hat in ihrem Leben, obwohl der Herr überhaupt keine Rolle gespielt hat. Ja, und so sehen wir auch, es gab einen Schirm, einen Schatten Gottes über den Kananitern. Gott hat diesen Völkern Gutes getan. Und nicht Baal hat Fruchtbarkeit gegeben, sondern es war der Herr, der schon in den früheren Jahrhunderten den Kananitern fruchtbare Zeiten gab. Eben, dass dann im Oktober der Frühregen kam, durch die Winterszeit durch, und am Schluss dann der Spätregen bis April. Und dann war die Ernte garantiert, ja? Gerstenernte und dann Weizenernte und so weiter. Also, sehr interessant dieser Ausdruck, ihr Schirm ist von ihnen gewichen. Und der Herr ist mit uns. Dieses Bewusstsein, der Herr mit uns. Das hatten beide, Kaleb und Josua. Und nochmals rufen sie auf, fürchtet sie nicht. Und die beiden haben die Reaktion erlebt aus dem eigenen Volk. Und die ganze Gemeinde sagte, dass man sie steinigen solle. Also der hat schon Gefährliches im Leben erfahren. Ja, und dann später sehen wir im selben Kapitel, Vers 24, lese schon Vers 23, Gott verspricht, dass eben jetzt ein Gericht kommt über Israel, dass sie nicht in das Land kommen, die ungläubig waren. Wenn sie das Land sehen werden, das ich ihren Vätern zugeschworen habe. Ja, alle, die mich verachtet haben, sollen es nicht sehen. Aber mein Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm gewesen und er mir völlig nachgefolgt ist, ihn werde ich das in das Land bringen, in welches er gekommen ist. Als Kundschafter schon gekommen war, ja. Und sein Same soll es besitzen. Wunderbares Zeugnis von Gott über Kaleb. Hier wird er genannt, mein Knecht. Gott anerkennt Kaleb als ein wirklicher Diener Gottes und ihm wird bezeugt, ein anderer Geist ist in ihm. Das ist der Punkt. Darum war er so anders. Ein anderer Geist. Und in den anderen wirkte nochmals ein anderer Geist. Und das war ein Geist eben der Rebellion, Auflehnung, Unglauben brachte und eben auch dazu führte, das Volk verzagt zu machen. Es war ja auch unerhört, diese 10 Fürsten, die gingen nicht zu Mose und sagten ihm ihre Bedenken, sondern die gingen gleich zum Volk. Und damit haben sie alle unruhig und eben so verängstigt und verzagt gemacht. Aber Kaleb war ganz anders. Und dann lesen wir von ihm weiter in Kapitel 26. Auf dem Skript ist ein Schreibfehler, nicht Vers 25, sondern Vers 65. Nach der zweiten Zählung am Ende der Wüstenwanderung heißt es, denn der Herr hatte von ihnen gesagt, sie sollen gewisslich in der Wüste sterben. Es geht um diese Generation, die aus Ägypten ausgezogen war. Niemand durfte ins Land. Und kein Mann von ihnen war übrig geblieben, außer Kaleb, dem Sohn Jephunnes, und Josua, dem Sohn Nuns. Und weiter lesen wir von ihm in Kapitel 32. Gott schwur in Vers 11, wenn die Männer, die aus Ägypten hinaufgezogen sind, von 20 Jahren und darüber das Land sehen werden, das ich Abraham und Isaak und Jakob zugeschworen habe. Denn sie sind mir nicht völlig nachgefolgt. Ausgenommen Kaleb, der Sohn Jephunnes, der Kenisiter, und Josua, der Sohn Nuns, denn sie sind dem Herrn völlig nachgefolgt. Gott selber gibt dieses Zeugnis, dass sie dem Herrn völlig nachgefolgt sind. Wir haben ja in Josua 14 gelesen, dass Kaleb Josua daran erinnert, ich bin dem Herrn völlig nachgefolgt. Aber das war nicht ein hochmütiges Selbstlob, sondern er sagt das, was Gott über ihn bezeugt hatte. Völlig nachgefolgt. Wenn das von jedem von uns gesagt werden könnte. Wohl uns. Und dann möchte ich aufschlagen, 5. Mose 1, Vers 36. Ich lese ab Vers 35 des Zusammenhangs wegen. Wenn ein Mann unter diesen Männern, diesem bösen Geschlecht, das gute Land sehen wird, das ich geschworen habe, euren Vätern zu geben, außer Kaleb, dem Sohn Jephunnes. Er soll es sehen, und ihm und seinen Söhnen werde ich das Land geben, auf welches er getreten. Darum, dass er dem Herrn völlig nachgefolgt ist. Auch hier zitiert Mose noch einmal dieses göttliche Zeugnis über diesen bemerkenswerten Mann. Und jetzt sehen wir ihn 85-jährig. Das war schon speziell. Es gab ja unter diesen Millionen von Israeliten, die über den Jordan gingen ins Land, 14, also wir haben gelesen, er bezeugt in Vers 8, dass er dem Herrn völlig nachgefolgt ist. Und nochmals, ich habe das nur so kurz angetönt, in Vers 7 sagt er, als Kundschafter kam er zurück, und ich brachte ihm Antwort, wie es mir ums Herz war. Ich habe gesagt, das war ein beherzter Mann. Das war ihm wirklich eine Herzensangelegenheit, die Sache mit diesem Land, das sehr, sehr gut war und das unbedingt eben gewonnen werden soll. Und darum hat er dem Volk Mut gemacht. Das war nicht einfach so ein kühler Mann, der wusste, was richtig ist und was falsch ist, sondern es war ihm ein Herzensanliegen. Und das ist sehr wichtig, dieses Kennzeichen. In Römer 12 wird gesagt, dass als allgemeines Gebot für die Gläubigen, inbrünstig im Geist. Das heißt, ein inneres Brennen für die Sache des Herrn, für sein Wort, für die Pläne Gottes und so weiter. Und wir haben ein konkretes Beispiel in Apostelgeschichte 18. Da kommen Paulus, Priska und Aquila nach Ephesus. Paulus geht dann weiter und das Ehepaar geht in die Synagoge in Ephesus und da kommt Besuch. Ein ägyptischer Jude. Ein beredter, gelehrsamer Mann, der die Dinge von Jesus sorgfältig lehrt. Und dann heißt es, inbrünstig hat er diese Dinge gelehrt. Das heißt, man merkte, das ist nicht einfach so ein Intellektueller, der so kalt Wahrheiten und richtige Dinge weitergibt, sondern das war ein Brennen im Herzen. Und so war das eben auch für Kaleb. Ich brachte ihm Antwort, wie es mir ums Herz war. Aber meine Brüder, sagt in Vers 8, die mit mir hinaufgezogen waren, machten das Herz des Volkes verzagt. Da sehen wir die Wichtigkeit, solche, die Verantwortung tragen und eine Führungsfunktion unter dem Volk Gottes haben, die müssen Sicherheit vermitteln und nicht verunsichern. Und es gibt solche, die lieben es zu verunsichern. Die sagen, ja, da gibt es 6 Möglichkeiten von Auslegungen und so ganz genau kann man das auch nicht wissen. Und für mich würde von diesen 6 Punkten, von 6 Möglichkeiten, Möglichkeit 2, denke ich, ist möglich, aber 5 wäre auch denkbar. Es wird keine Sicherheit vermittelt. Gut, wenn man etwas nicht weiß, dann soll man auch nicht etwas behaupten. Also wenn man nicht weiß, was die richtige Auslegung ist, dann darf man gar nicht kommen und sagen, es gibt da 6 Auslegungen, aber es ist eigentlich nicht klar, was richtig ist. Dann soll man so bescheiden sein und gar nicht darüber predigen. Das ist wichtig. Da muss man schweigen. Man hat dazu nichts zu sagen. Es ist eigentlich nicht Bescheidenheit, wenn man sagt, ja, man kann das nicht genau wissen. Nein, das ist eine Art von Hochmut. Ich weiß alle möglichen Auslegungen, aber übrigens, wissen kann man das nicht. Ja, er vielleicht nicht, aber ein anderer weiß es. Und wenn er es nicht weiß, dann soll er darüber schweigen. Das ist Demut. Und wir sehen, Josua und Kaleb, das waren eben Männer, die haben dem Volk Gottes Mut gemacht. Und sie haben es nicht verunsichert. Aber die 10 haben das Volk verunsichert. Und das war eine üble Sache. Dann heißt es, ich aber bin dem Herrn, meinem Gott, völlig nachgefolgt. Wie gesagt, er zitiert das, was Gott über ihn bezeugt hatte. Darum durfte er das so sagen. Und dann erinnert er Josua daran, dass Mose wirklich dieses Versprechen gegeben hat, im Sinne des Herrn, wenn ich das Land, auf welches dein Fuß getreten ist, dir und deinen Söhnen zum Erbteil wird ewiglich. Da haben wir wieder diesen Gedanken, die Fußsohle muss aufgesetzt werden. Das ist dann im persönlichen Besitz. Und nochmals, Mose wird hier zitiert, er sagte, denn du bist dem Herrn, meinem Gott, völlig nachgefolgt. Und jetzt in Vers 10 sagt Josua, jetzt bin ich 85 Jahre alt. Das waren noch Zeiten. 45 Jahre vorher war das. Und damals, als er Kundschafter war, da war er 40. Das war ja im 2. Jahr nach dem Auszug aus Ägypten. Das heißt, im Jahr des Auszuges war er 39. Und dann kamen eben 40 Jahre Wüstenwanderung. Und dann war er 79, als er miterlebte, wie Jericho fiel. Und dann kam eben diese Eroberung von Südkanaan, Nordkanaan. Und jetzt, wo diese 31 Königreiche gefallen sind, Israel, nun da Wohnsitz nehmen konnte, und zwar eben soweit alle Stämme, hatten jetzt Möglichkeit, das Land in Besitz zu nehmen. Da sagte er, jetzt bin ich 85. Das heißt, die Eroberung des Landes dauerte 6 Jahre. So können wir chronologisch berechnen. Das ist wichtig im Verlauf der ganzen biblischen Chronologie, ist diese Berechnung sehr wichtig mit Kaleb, denn das gibt uns dieses X, das eigentlich bisher offen stand. Wie lange ging diese Eroberung? Da sehen wir 6 Jahre. Und dieser 85-Jährige sagt in Vers 11, ich bin heute noch so stark wie an dem Tag, da Mose mich aussandte. Wie meine Kraft damals, so ist meine Kraft jetzt zum Streit und um aus- und einzuziehen. Ja, das könnten sich viele wünschen. Aber im geistlichen Sinn ist das eben möglich. Und man sieht, dass Gläubige, die ein gewisses Alter erreichen, die natürlichen Kräfte nehmen ab. Das ist ja alles ganz normal und sie schlafen nicht mehr gleich, wie das früher war und so weiter und so fort. Ich brauche das nicht aufzuzählen, was alles auf mich zukommen könnte. Aber geistlich ist die Energie, die Überzeugung, die Freudigkeit immer noch da. Und manchmal erlebt man das, dass Leute, Geschwister, die jahrzehntelang mit dem Herrn gegangen sind, und plötzlich im Alter kommt so eine gewisse geistliche Apathie auf. Und auch nicht mehr so die Freude an den Dingen des Herrn. Und da muss man Kaleb als Vorbild nehmen und darum beten, dass der Herr wirklich diese geistliche Energie wieder neu schenkt, zurückschenkt. Denn es ist gerade wichtig, im Alter, wenn man dann vor dem Sterben steht, da staune ich manchmal, wenn ich so Gläubige beobachte, jetzt geht es nicht mehr so lange, aber irgendwie diese Freudigkeit, diese Erwartung, den Herrn zu sehen, die Herrlichkeit bald zu erleben, ist gar nicht so da. Die sprechen auch gar nicht so darüber. Und da frage ich mich manchmal, was ist da geschehen? Und dann wieder bei anderen, da merkt man, das ist so eine Freudigkeit und fast eine Aufregung auf die kommende Herrlichkeit. Das ist Kaleb-like. Ja, so soll man diesen Mann eben fürs Alter als Vorbild nehmen. Ich bin heute noch so stark wie an dem Tag, da Mose mich aussandte. Wie meine Kraft damals, so ist meine Kraft jetzt zum Streit und um aus- und einzuziehen. Aber ich denke, ein Rezept ist, man muss eben früher zu Überzeugungen und zu Festigkeit kommen im Glauben und zur Ruhe kommen im Herrn, damit das dann auch im Alter da ist. Im Alter das dann ganz neu, quasi wie aus dem Nichts zu erwerben, das ist dann schwieriger. Also die Vorbereitungszeit, um älter zu werden, das ist das erste Mal, dass ich an so ein Alterseminar halte. Ja. Vers 12. Und nun gib mir dieses Gebirge, von welchem der Herr an jenem Tag geredet hat. Denn du hast an jenem Tag gehört, dass die Enakim da selbst sind und große feste Städte. Gib mir. Das klingt ja fast unverschämt. Es war nicht unverschämt, sondern das war ein Mann mit 85 Jahren, bestehte darauf, ich möchte diese Schätze des Landes, die Gott unserem Volk versprochen hat, möchte ich in Besitz nehmen. Und eben wenn es um geistlichen Reichtum, der in Besitz genommen werden soll, im Glauben geht, da sollen wir diese Haltung haben. Sie scheint unverschämt, aber sie ist nicht von unverschämt. Gib mir! Wir werden gleich noch auf eine Familie zu sprechen kommen, in den kommenden Kapiteln, die Töchter Zelophrats. Die waren genau von diesem Kaliber. Gib uns ein Erbteil, sagen sie zu Mose. Und ja, das sind unsere Vorbilder. Kaleb und die Töchter Zelophrats. Gib mir dieses Gebirge. Und dann heißt es in 12b, vielleicht ist der Herr mit mir, dass ich sie austreibe, so wie der Herr geredet hat. Also nicht irgendwie selbstsicher, wenn ich da losgehe, dann wird es garantiert gelingen. Er sagt vielleicht. Es hängt ja davon ab, dass er wirklich mit dem Herrn geht. Israel hat erlebt, sobald sie vom Herrn abweichen, dann gibt es einen Fall vor Ai. Dann wird man überredet und irregeführt von Gibeonitern. Und darum diese Bescheidenheit, vielleicht ist der Herr mit mir, dass ich sie austreibe. Und ganz wichtig, der Herr mit mir, das ist nicht das Gleiche wie der Herr für mich. Ich will erklären, was der Unterschied ist. In Römer 8 lesen wir, Römer 8, Vers 31. Da geht es ja eben um diese Schätze des verheißenen Landes, Kanaan. Kanaan pur ist das. Und dann lesen wir in Vers 31, was sollen wir nun hierzu sagen? Es ist bereits eine solche Fülle von Glaubensreichtümern vorgestellt und der Apostel Paulus sagt, was sollen wir jetzt noch dazu sagen? Und dann kommt dieser Vers 32. Wenn Gott für uns ist, wer wider uns? Er, der doch seines eigenen Sohnes nicht geschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird wieder Gottes Auserwählte Anklage erheben? Und so weiter. Hier steht in Vers 31b, wenn Gott für uns ist, wer wider uns? Das ist ganz grundsätzlich so. Das ist nicht abhängig von unserem Wandel, von unserer Haltung. Wenn wir Kinder Gottes sind, wirklich wiedergeboren durch eine echte Umkehr, dann gilt, Gott ist für uns. Und das steht absolut auf der Grundlage, Gott hat seinen einzigen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns dahingegeben. Aber das ist nicht das Gleiche, dass Gott mit uns ist. Dass Gott mit uns ist, ist von unserem Verhalten abhängig. Und zwar, ganz einfach kann man es auf den Punkt bringen mit 2. Chroniker 15. Da sind wir in der Zeit der Könige und der König Asa. Und da tritt ein Prophet auf, Asaja, und er sagt in 2b, hört mich, Asa und ganz Juda und Benjamin, der Herr ist mit euch, wenn ihr mit ihm seid. Und wenn ihr ihn sucht, wird er sich von euch finden lassen. Wenn ihr ihn aber verlasst, wird er euch verlassen. Das ist eine Bedingung. Wie kann Gott mit uns sein, wenn wir mit ihm sind? Das ist eben nicht das Gleiche. Und ich mag mich erinnern, Paul Kiene, das ist dieser Mann, der das wunderbare Buch geschrieben hat, das Heiligtum Gottes in der Wüste Sinai, das schönste Buch über die Stiftshütte, mit diesen wunderbaren Vierfarbenbildern von seinem sehr, sehr präzisen Modell, das er in den 50er Jahren entworfen hatte. Er hat mir erzählt einmal, er habe Versammlungen, Gemeinden besucht und dann ist er wieder nach Hause gekommen und hat seiner Frau gesagt, dass Gott mit uns ist, ist klar, aber ich frage mich, ob Gott immer noch mit uns ist. Weil er gesehen hat, wie Niedergang stattfindet. Das ist eben nicht das Gleiche. Gott ist mit uns, jawohl. Aber ob Gott mit uns ist, das hängt davon ab, dass wir mit ihm sind. Und noch eine Stelle, Philipper 4. Nicht mehr lesbar. Philipper 4, Vers 8. Im Übrigen, Brüder, alles, was wahr, alles, was würdig, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was lieblich ist, alles, was wohllautet, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, dieses erwägt. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, dieses tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Er sagt nicht, der Gott des Friedens wird für euch sein. Das ist er sowieso. Aber es hängt davon ab, diese Punkte zu erwägen, was ist wahr, würdig und so weiter. Übrigens ein Katalog, wenn junge Leute uns fragen, welche Musik soll ich als Christ hören? So, überlegt ihr. Alles, was wahr, würdig, gerecht, rein, lieblich, wohllautet, wenn es irgendeine Tugend gibt, irgendein Lob, das soll man in Erwägung ziehen. Darüber soll man sich Gedanken machen. Und dann kommt dazu, all das, was der Apostel Paulus gelehrt hat, wenn was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und dann an seinem Beispiel, wie er gelebt hat, Apostelgeschichte, und an mir gesehen habt, dies tut, das müssen wir umsetzen. Und dann haben wir die Verheißung, der Gott des Friedens ist mit uns. Ja, jetzt verstehen wir, warum der Sohn Jephunnes eben sagt, vielleicht ist der Herr mit mir, wenn ich eben wirklich mit ihm bin. Er sagt nicht, ich bin ein Leben lang treu gewesen, ich bin es auch bis zum Schluss. Ja, er will das, aber er sagt, vielleicht wird der Herr mit mir sein und dann werde ich sie austreiben. So wie der Herr eben die Verheißung gegeben hat dazu. Und dann Vers 13, Josua segnete ihn. Auf diesem Mann war Gottes Segen. Es war ein Mann des Segens Gottes. Und gab dem Kaleb, dem Sohn Jephunnes, Hebron zum Erbteil. Daher wurde Hebron dem Kaleb, dem Sohn Jephunnes, dem Kenisiter zum Erbteil bis auf diesen Tag, weil er dem Herrn, dem Gott Israels, völlig nachgefolgt war. Das wird hier nochmals ein drittes Mal in diesem Kapitel betont. Völlige Nachfolge. Nicht eine halbe Sache. Auch nicht 90%. Sondern für den Herrn ist nur 100% genug. Und dann heißt es, der Name Hebron war aber vor dem Stadt Arbas. Und dieser Arba, das war einer dieser üblen Riesen. Dieser Feind, ausgesprochenen Feinde Gottes. Aber der wurde besiegt. Und so bekam Hebron den Namen Hebron. Und was heißt das? Hebräisch ausgesprochen Chevron. Das heißt Gemeinschaft. Ja, wenn wir eben den Widerständen des Feindes, die uns entgegen sind, wenn wir die geistlichen Segnungen in den himmlischen Örtern in Besitz nehmen wollen, Widerstand leisten, dann am Schluss werden wir die Gemeinschaft mit dem Herrn genießen können. So wie Johannes sagt in 1. Johannes 1, und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit dem Sohn. Und dies haben wir euch geschrieben, auf dass eure Freude völlig sei. So wird aus Arba Hebron. Und dann wird nochmals gesagt, und das Land hatte Ruhe vom Krieg. Ja, diesen Satz kennen wir schon aus Kapitel 11, 23, ja? Auch da wird nochmal betont, da kam Ruhe hinein. Und wirklich, wenn wir so eben das Land in Besitz nehmen, im geistlichen Sinn, dann kommt Ruhe in unsere Herzen hinein. Und ist schon interessant, dass gerade im Epheserbrief, Kapitel 6, ab Vers 10, dieser Kampf gegen die Listen des Feindes und gegen diese Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern erwähnt wird. Warum genau in diesem Brief? Ja, eben weil im Epheserbrief diese geistlichen Segen, der Reichtum unseres Glaubens in dem Herrn Jesus, wird eben verglichen mit dem Land. Und da sind Feinde. Denn das sind geistliche Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Genauso wie die Kanaaniter und die Riesen. die Rephaim, da die Enakim in diesem Land waren, aber es galt eben Widerstand zu leisten und zu kämpfen mit dem Schwert des Geistes, welches Gottes Wort ist, das sagt uns Epheser 6. Das ist die direkte Analogie zwischen Josua und dem Epheserbrief. Und damit kommen wir schon zu Kapitel 15. Wir kommen viel besser vorwärts, als ich mir das ausgedacht habe. Hier in Kapitel 15 wird nun das Stammesgebiet für Juda genau beschrieben. Und da sehen wir wieder den Reichtum dieses Buches in geografischer Hinsicht. Es ist eine Fundgrube, um wunderbare Karten von Israel zu zeichnen. Und das Los fiel für den Stamm der Kinder Juda nach ihren Geschlechtern. Also es geht um den Stamm, aus dem Kaleb war. Darum wird Juda jetzt hier erwähnt. Nach der Grenze Edoms hin, Edom, das ist hier auf der Karte zu sehen. Was ist? Oh, wie kommt das?
Das Bildschirm vertuscht.
Mhm. Ja, machen wir nochmals und dann kommt's. Danke. Also, hier steht die Grenze von Juda nach der Grenze Edoms hin. Edom, das Land der Nachkommen von Esau, war da im Süden von Jordanien. Sieht man es nicht? Ja, ich muss nochmals die Zeigeoption einstellen. Jetzt haben wir es. Also hier, südlich des Toten Meeres auf jordanischer Seite, da ist das Land Edom. Und der Stamm Juda geht da entlang von Edom. Aber jetzt werde ich natürlich nicht alle Details auf der Karte immer wieder zeigen. Eben dafür ist der Atlas von Arnold Fruchtenbaum da, oder es gibt auch noch weitere sehr gute Atlasse. Empfehlenswert ist auch der Moody Bible Atlas. Ist natürlich Englisch, aber für die, die Englisch können, auch eine Fundgrube mit sehr, sehr gutem Kartenmaterial. Ich will das natürlich alles jetzt hier zeigen, aber die haben ein Copyright und ja, da gibt es dann eben doch einiges zu bezahlen. Grenze Edoms hin, der Wüste Zin, gegen Mittag, also gegen Süden, im äußersten Süden. Und ihre Südgrenze war vom Ende des Salzmeeres, also da haben wir das Ende des Salzmeeres, des Toten Meeres, von der Zunge, die sich gegen Süden wendet und da geht es um diese Halbinsel, das ist die Zunge, die Halbinsel des Toten Meeres im Süden. So genau wird das beschrieben, die sich gegen Süden wendet und sie lief aus südwärts von der Anhöhe Akrabim und ging hinüber nach Zin. Das ist auch wieder ein Teil der Negev-Wüste, Zin, die Wüste Zin. Und sie stieg hinauf südlich von Kadesh Barnea. Das ist da unten, da wo die Kundschafter und eben auch Kaleb ausgegangen sind, um das Land zu erkunden, von Kadesh Barnea und ging hinüber nach Hezron und sie stieg hinauf nach Adar und wandte sich nach Karka und sie ging hinüber nach Azmon und lief aus an den Bach Ägyptens. Das ist da. Der Bach Ägyptens, das ist heute Wadi el Arish. Ja, ein Wadi ist der arabische Ausdruck für ein Trockental, das in der Regenzeit Wasser führt und sonst trocken ist. Und ganz nahe bei El Arish geht auch heute die politische Grenze zwischen Ägypten und Israel durch. Da ist vielleicht noch wichtig darauf hinzuweisen, der Bach Ägyptens, auf Hebräisch Nachal Mitzrayim, darf man nicht verwechseln mit dem Fluss Ägyptens, dem Strom Ägyptens. Schlagen wir mal auf, 1. Mose 15. Dort finden wir Gottes Landverheißungen an Abraham. Erster Mose 15, Vers 18. An selbigem Tag machte der Herr einen Bund mit Abraham und sprach: Deinem Samen oder deiner Nachkommenschaft gebe ich dieses Land, vom Strom Ägyptens bis an den großen Strom, den Strom Euphrat, die Keniter und die Kenisiter und die Kadmoniter und die Hethiter und die Perisiter und die Rephaim, die Riesen, und die Amoriter und die Kananiter und die Girgasiter und die Jebusiter. Der Strom Ägyptens, das ist Nahar Mitzrayim. Nicht Nachal. Nahar Mitzrayim, das ist der Nil. Der Nil. Und darum, diese grobe Grenze vom Nil bis zum Euphrat für Israel, das wurde nie erreicht in der vergangenen Geschichte. Aber das wird im tausendjährigen Reich Realität werden. Und zwar nicht gleich am Anfang. Wir finden ja in, ich gebe das nur kurz an, ohne jetzt vorzulesen, Hesekiel 47 kann man für sich lesen, ab Vers 13 und folgende. Ganz kurz lese ich doch. So spricht der Herr, der Ewige: Dies ist die Grenze, nach welcher ihr euch das Land als Erbe verteilen sollt, nach den 12 Stämmen Israels. Und da ist eben die Grenze der Bach Ägyptens in Vers 19. Das wird also am Anfang des tausendjährigen Reiches, wird die Grenze sein, da bei dem Wadi El Arish und dann weiter hoch. Die 12 Stämme werden ganz neu verteilt werden. Jeder kriegt einen breiten Streifen und das geht hinauf bis nach Libanon, Syrien, eben bis zum Euphrat. Das sollte man Assad mal erzählen. Das kommt alles noch. Aber alles zu seiner Zeit. Wir greifen nicht voraus. Und dann lesen wir aber in Jesaja, dass Israel sich so vermehren wird im tausendjährigen Friedensreich, dass schon bald wird man sagen, es ist uns zu eng. Und dann wird Gott schließlich das Land erweitern bis zum Nil. Ja, was ist mit der Wüste Sinai? Vergiss die Wüste Sinai als Wüste, denn wir haben ja diese wunderbare Verheißung in Jesaja. Und zwar Jesaja 35, Vers 1, das wird sich eben erfüllen im tausendjährigen Friedensreich. Die Wüste und das dürre Land werden sich freuen und die Steppe wird frohlocken und aufblühen wie eine Narzisse. Auch die Arava wird aufblühen wie eine Narzisse. Sie wird in voller Blüte stehen und frohlocken, ja, frohlockend und jubelnd. Die Herrlichkeit des Libanon ist ihr gegeben. Die Pracht des Karmel, der Karmel ist auch so fruchtbar, nicht wahr? Ich liebe es jedes Mal, durch das Karmelgebirge zu fahren und diese Wälder und diese, es gibt eine spezielle Karmeleiche. Die ist relativ niedrig, aber ganz typisch für das Landschaftsbild dort. Wunderbar, aber eben, Libanon mit den Zedern und die Pracht des Karmel und Pracht Scharons, das ist die fruchtbare Ebene, eben nördlich von Tel Aviv am Mittelmeer hinauf nach Haifa. Das ist Scharon-Ebene, das ist quasi das das Vorbild für das, wie die Wüste aufblühen wird. Sehen werden sie die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes. Stärkt die schlaffen Hände und befestigt die wankenden Knie. Sage zu denen, welche zaghaften Herzens sind, seid stark, fürchtet euch nicht. Siehe, euer Gott kommt. Rache kommt, die Vergeltung Gottes, bei der Wiederkunft Christi. Er selbst kommt und wird euch retten. Und so wird eben die ganze Wüste Sinai wird aufblühen und Bäume werden dort wachsen. Nicht wahr? Die Erde hat so viele Wüsten und weltweit nehmen die Wüsten ja zu. Das ist ein Riesenproblem. Das einzige Land, wo die Wüsten zurückgedrängt werden, ist wirklich zurückgedrängt werden, das ist eigentlich Israel. Aber Israel exportiert sein Wissen, wie man Wüste in fruchtbares Land verwandelt, zu anderen Nationen. Aber es ist natürlich ein Problem, wenn man nichts will von Juden. Ja gut, dann hat man das auch nicht. Aber eben, das wird Gott so bewirken im tausendjährigen Friedensreich. Da wird der ganze Sinai und die Negev-Wüste und auch die Wüste Judäa wird besiedelt werden. Die brauchen Platz. Die werden sich so wunderbar vermehren. Da wird keine Kinderfeindlichkeit mehr sein. Da wird man sagen, Familie ist etwas Schönes. Ja? FFF fördert fröhliche Familien. Das wird gelten. Ja, und dann wird sich eben die Verheißung an Abraham erfüllen, vom Strom Ägyptens bis zu dem Euphrat. Aber noch die Grenzen, die Mose angegeben hatte für das verheißene Land, ich gebe nur die Stelle an, in 4. Mose 34, da muss man die Verse 1 bis 12 lesen. Und da sieht man, dass eben die Grenze dort auch der Bach Ägyptens ist. 34, Vers 5. Also der Nachal Mitzrayim. Nachal ist das hebräische Wort für Wadi auf Arabisch. Nur, dass man ein bisschen mit den Ausdrücken was anfangen kann. Also der Bach Ägyptens, das war quasi das Erste, was Israel so einnehmen sollte. Aber Gott hatte den Plan, verheißen an Abraham, am Schluss alles. Vom Nil bis zum Euphrat. Und natürlich, dieser Segen Gottes im tausendjährigen Reich wird nicht nur über Israel kommen, auch über die anderen Nationen. Die Ägypter, die müssen ja nicht traurig sein, dass der Sinai wieder weg ist. Sie haben ihn ja zurückbekommen, nicht wahr? Im Zug dieser Friedensverhandlungen. In Phasen hat Israel den im Sechstagekrieg eroberten Sinai wieder zurückgegeben, aber Israel wird ihn wieder bekommen. Aber was ist Ägypten? Ein Land mit so vielen Millionen Menschen, aber wo leben die? Am Nil entlang. Und die haben so viel Land, aber das ist nichts. Nichts wert, alles Wüste. Und wenn die Wüste aufblüht, nach Jesaja 35, auch dort, die Ägypter haben genug Land. Und auch die anderen Araber, die müssen sich nicht beklagen. Auch die Saudis im tausendjährigen Reich. Es wird Saudis geben, denn Gott wird aus den arabischen Völkern einen Überrest eingehen lassen, der sich bekehrt ins tausendjährige Friedensreich. Auch die saudische Halbinsel wird aufblühen. Und die brauchen nichts mehr zu klagen, sie möchten gerne mehr Land. Ihr habt genug Land. Und was für schönes Land wird daraus werden? Also die Wüste von Mohammed wird ein fruchtbares Land des Herrn werden. Ja, wir sind stehen geblieben in Josua 15. Ja, was da nur so ein Ausdruck wie Bach Ägyptens alles beinhaltet, nicht wahr? Vers 4. Und lief aus an den Bach Ägyptens und der Ausgang der Grenze war nach dem Meer hin. Das meint das Mittelmeer. Sieht man hier? Bach Ägyptens und dann hier das Mittelmeer. So kann man die Bibel lesen mit einer Karte zusammen. Und wenn sie dann noch detaillierter ist als die ich da vorführe, dann wird es noch spannender. Vers 5. Und die Grenze gegen Osten war das Salzmeer. Das ist das Tote Meer hier im Osten von Juda. Bis an das Ende des Jordan. Also bis da zur Jordanmündung heißt das. Und die Grenze an der Nordseite, aha, jetzt geht es also da durch, Nordseite, war von der Meereszunge an, vom Ende des Jordan, also dort bei der Mündung, im Tal bei Jericho, der Tiefebene. Und die Grenze stieg hinauf, jetzt geht es das Gebirge im Westen da hoch. Und die Grenze stieg hinauf nach Bet Hogla und ging hinüber nördlich von Bet Arava. Und die Grenze stieg hinauf zu dem Steine Bohans, des Sohnes Rubens. Und die Grenze stieg von dem Tal Achor, ja, das Tal Achor, das wir kennen aus Kapitel 7. Das wird eben gerade Nordgrenze sein zu Benjamin. Und darum ist es nicht ein Tal da weiter oben, sondern gerade dort bei Jericho. Und das Wadi Kelt geht eben gerade dort bei Jericho direkt ab. Es gibt noch weitere Täler, aber die sind weiter oben. Aber hier wird gesagt, die Grenze geht da gerade durch. Bei der Nordgrenze des Toten Meeres und dann hoch. Und da hat man dann hier das Wadi Kelt. Und das hilft wieder, um zu identifizieren, dass eben das Tal Achor wirklich gut mit dem Wadi Kelt identifiziert werden kann. Weil es gibt ja auch Leute, die wollen das mit einem anderen Tal identifizieren. Aber das wäre ein wichtiges Argument dafür. Die Grenze stieg von dem Tal Achor hinauf nach Debir und sie wandte sich nördlich nach Gilgal. Das ist ein anderes Gilgal. Das ist ein anderes Gilgal. Es gibt mehr als ein Gilgal in der Bibel. Das ist jetzt eben im Bergland oben. Und es ist auch so, dass Gilgal in der Geschichte von Samuel später, 1. Samuel, ist nicht das Gilgal, wo die Israeliten gelagert haben nach dem Durchzug durch den Jordan. Muss man unterscheiden. Es gibt also mehrere Gilgal, welches der Anhöhe Adumim gegenüber liegt, die südlich von dem Bach ist. Und die Grenze ging hinüber zum Wasser Ein Shemesh, das heißt die Quelle, die Sonnenquelle. Und ihr Ausgang war nach Ein Rogel hin. Das ist die Walkerquelle. Ein Rogel, das kennen manche unter uns, und zwar wenn man in Jerusalem in die Davidstadt runtergeht, da sieht man das arabische Dorf Silwan. Und da mitten im arabischen Dorf Silwan, unten in der Talsohle, gibt es ein markantes Minarett. Und das ist genau gebaut an der Stelle der sogenannten Hiobsquelle. Und dort war die Walkerquelle, die eben auch an anderen Stellen, auch in der Geschichte von David, wieder vorkommt, als markanter Punkt in der Landschaft. Diese Quelle, das ist dieses Ein Rogel. Und dort geht die Grenze durch zwischen Juda und dem weiteren Stamm, der dort angrenzt. Und die Grenze stieg das Tal des Sohnes Hinnom hinauf. Das Tal des Sohnes Hinnoms. Das ist dieses tief eingeschnittene Tal außerhalb der Altstadt von Jerusalem, das so ziemlich im rechten Winkel ins Tal Kidron einmündet. Ich glaube, das Tal Kidron trennt den Tempelberg vom Ölberg. Und das Tal Hinnom kommt so im rechten Winkel rein. Das Tal Hinnom, oder es wird auch später in der Bibel immer wieder erwähnt, das Tal der Söhne Hinnoms, Gehinnom, das war ein schreckliches Tal. in der Geschichte Israels. Und zwar in Jeremia lesen wir davon, dass die abgefallenen Israeliten dem Baal dort Kinder opferten. Das war ein scheußliches Tal. Kinderopfer, aber es war dann König Josia, der dieses Tal, in diesem Tal aufräumte mit dem Götzendienst. Und zwar heißt es in der Geschichte des Königs Josia, dass er das Tal Hinnom verunreinigte. Und zwar so, indem er begann, Abfall aus Jerusalem dort zu verbrennen. Also Kehricht, Verbrennungsanlage, KVA, im Tal Hinnom. Und dann war dieses Tal gewissermaßen für die Götzendiener, die meinten, einen heiligen Dienst zu tun, unrein. Und das hörte auf. Er hat da aufgehört. Und dann gab es in diesem Tal ein ewiges Feuer. Außerhalb von Jerusalem, Stadt des Friedens. Und so wurde dieses Tal Hinnom zum Sinnbild der Hölle. Mit dem ewigen Feuer. Außerhalb Jerusalems. Weg vom Angesicht Gottes. Weg von dem Frieden Gottes. Und darum 12 Mal im Neuen Testament, wenn das Wort Hölle vorkommt, nicht in der Luther. Luther hat leider oft das Wort Hades für Totenreich mit Hölle übersetzt. Und das ist nicht korrekt. Und darum gibt es so viel Verwirrung zwischen Hades und Hölle und Totenreich und Hölle, ja? Nein, der Hades ist einfach das Totenreich, aber Hölle, an 12 Stellen, wo der Herr Jesus sagt, eben hau dir lieber deine Hand ab, wenn sie dich zur Sünde verleitet. Das ist übertriebene Rede, um zu zeigen, räum total auf. Lieber mit einer Hand weniger ins Leben einzugehen, als eben damit in die Hölle. Und dort steht Gehenna. Im griechischen Bibeltext, im Neuen Testament. Das ist aber kein griechisches Wort. Gehenna ist übernommen von Hebräisch Gehinnom. Tal Hinnom. Weil eben der Begriff Hölle ausgeht von diesem Sinnbild des Tales Hinnom mit dem ewigen Feuer außerhalb der Stadt von Jerusalem. Ja, jetzt machen wir hier wohlverdiente Mittagspause und gehen dann vom Tal Hinnom noch rauf auf den Tempelberg.